jetzt hier auswerten. Aber ich kann mich also umgucken, kann im Internet gucken und kann mir einfach mal die Statistiken zu Gemüte führen, wie viel Lebenserwartung wir da noch haben. Aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Deutschland für 2010. Lebenserwartung. Mit klaren Unterschieden zwischen neugeborenen Kindern und älteren Menschen. Also wenn man neugeborene, wenn sie ein neues Kind bekommen haben im letzten Jahr, wir dürfen Sie wissen, wenn es ein Junge ist, wird er etwa 77 Jahre leben. Und bei einem Mädchen, ganz ein bisschen besser, werden 82 nach der Statistik. Wenn man 20 Jahre ist, dann hat man noch 57 Jahre vor sich als Mann und als Frau 63 Jahre. Mit 40, das ist so meine Kragenweite, ist drüber, da hat man noch so 38 Jahre zu erwarten, laut Statistik, als Frau 43 Jahre. Mit 60 sind es dann nur noch 21 Jahre. Die Frauen 24 und wenn wir 80 geworden sind, sind im einstelligen Bereich, dann dürfen sie sich statistisch noch auf 7 Jahre freuen und die Frauen auf 9 Jahre. Soweit das Statistische Bundesamt, aber das wissen wir alle, nicht das Statistische Bundesamt legt fest, wann wir sterben, sondern wir gibt es einen anderen, unseren Herrn und Gott, der uns ins Leben gerufen hat. Er ruft uns auch wieder ab. Dem unser Leben gehört, unserem Eigentümer, unserem Schöpfer. Er hat vor Anbeginn der Zeiten schon einen Tag festgesetzt, wann wir sterben. Wir alle kennen unser Geburtsdatum, aber unser Sterbedatum kennt keiner. Und es braucht keiner, der einst vor den Allmächtigen zu treten und sagen, ich hätte aber noch 5 Jahre mehr gehabt, nachdem was das Statistische Bundesamt gesagt hat. Das Statistische Bundesamt hat bei unserem Herrn und Gott keine Bedeutung. Was bei unserem Herrn und Gott gilt, das lassen wir. Das macht unser Gottes. Und da steht drin, dass wir sterben müssen und dass wir bald sterben. Jakobus 4, Vers 14. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr. Eine kleine Zeit bleibt ihr, dann verschwindet ihr. Das ist eine kleine Zeit in unser Leben. Vor diesem Gott, vor dem 1000 Jahre mehr Tag sind. Daher das bald. Du wirst bald sterben. Letztes Jahr an dieser Zeit, am Ewigkeitssonntag, da saßen noch einige Brüder und Schwestern hier in den Reihen, die wir eben vorgelesen haben. Wir haben genauso wenig daran gedacht, in dem Jahr 2010 zu sterben, wie wir darüber nachdenken, im Jahr 2011 zu sterben. Aber dann ist es passiert. Der Tod ist reingebrochen und hat alles beendet, was hier auf Erden ist. Ja, wir wissen das. Es ist nichts Neues, was ich uns jetzt erzähle. Als abstrakte Wahrheit kennen wir das. Wir haben es auch schon schmerzlich erlebt in unserem Verwandten- und Bekanntenkreis. Aber für mich, dass ich auch bald sterbe, also der Gedanke ist so unangenehm, den verdränge ich doch lieber. Und da stimmt auch so eine Predigt, die vermeintlich wieder so hart ist, die das so richtig reindrückt. Du wirst bald sterben. Und dann sollst du darüber nachdenken, damit, so sagt es die Schrift hier, unser Wort, du klug wirst. Wo liegt denn die Klugheit da drin, in diesem unangenehmen Nachdenken über die eigene Endlichkeit? Viele Facetten, die uns auf einmal klar werden, wenn wir darüber nachdenken, wir klüger werden über unser eigenes Sterben. Das erste ist zum Beispiel, dass wir unsere Zeit richtig nutzen werden, die uns noch gegeben ist. Epheser 5 heißt es einmal, kauft die Zeit aus. Kauft die Zeit aus. Gott sagt uns, nutzt die Zeit, die euch gegeben ist, die wenige kurze Zeit, für die richtigen und wichtigen Dinge. Wir denken ja immer nicht, wir wären die Herren über unsere Zeit. Wir könnten tun und lassen, was wir wollen. Aber es ist nicht unsere Zeit, die wir hier haben. Psalm 31, meine Zeit steht in deinen Händen. Die Zeit, die mir gegeben ist und dir gegeben ist, ist Geschenk des gnädigen Gottes. Und der eins stehen wir vor dem Allmächtigen. Wir werden uns fragen, was hast du denn gemacht mit deiner Zeit? Gott warnt uns. Er sagt, nutze die Zeit kaum.
Zeit, bis ich ihn essen muss. In unserem Leben wissen wir das nicht. Und alles aufzuschieben, den Dienst im Reich Gottes, das Kümmern um den Nächsten, das hat keine Zeit, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit uns gegeben ist und weil wir bald sterben. Aber nicht nur, dass wir über den Tod nachdenken, wir unsere Zeit recht nutzen, weil ein anderes ist, dass wir uns dann nicht mehr so viel Unruhe machen und so viel vergebliche Dinge. Seit 1907 gehört nicht, ist alles nur vergebliche Mühe. Und was quälen wir uns mit all diesen vergeblichen Dingen? Wir müssen uns jetzt mal zurückversetzen vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, an welchen Problemen wir damals gehangen haben, die uns bestimmt haben, die vielleicht so ein Leben auch gelernt haben. Und heute, ja, alles in Luft aufgelöst. So ist das. Psalm 39 heißt es, wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Du machst dir viel vergebliche Mühe. Auch jetzt gerade in diesem Moment. Du machst dir viel vergebliche Mühe über dein Leben, was nächste Woche sein wird, im nächsten Jahr, in 20 Jahren. Wenn du über deinen Tod wirklich nachdenkst, über dein Sterben, dann lösen sich diese vergeblichen Gedanken. Dazu bist du aufgerufen, zu einem Leben ohne all die vergebliche Unruhe. Deswegen erzählt von meinem Leben, da war ich im Examen nicht und da habe ich gedacht, wenn ich da weitergehe, wenn du nicht fällst, ja, wenn du das nicht schaffst, was ist denn dann, bist du gescheitert nicht? Was habe ich mir für Ängste gemacht? Wie gut, dass ich dieses Psalm 90, Vers 12 vorhatte nicht, dass er mir wieder gesagt hat, da gibt es einen anderen. Denk über deinen Tod nach, über das, was dann kommt. Das ist wichtig. Nicht so ein kleines Examen. Da werf all deine Sorgen auf den Herrn Jesus. Da ist meine Unruhe weniger geworden. Das hat mir geholfen, dieses Nachdenken über den Tod, dass wirklich ich Ruhe bekam im Leben und nicht in der Unruhe dieser Welt. Anders macht uns klug, wenn wir über den Tod, über das Sterben nachdenken. Macht dich klug, dass du auf das Wort Gottes aufmerksam wirst. Wenn ich über den Tod nachdenke, über das eigene Sterben. Ja, was braucht der denn Jesus Christus? Was braucht der denn das Wort Gottes? Aber wenn ich mir das richtig eingeknallt habe und das auch richtig finde, diese Todesangst zu sagen, mir ist jetzt eh alles bald vorbei, dann wird mich das Evangelium ganz anders erreichen. Dann weiß ich, was da ein Trost entsteht, dass mir ein Gott sagt, ich bin für dich in meinem Sohn in den Tod gegangen, auf das du leben kannst. Du musst nur noch an mich glauben. Alles in dieser Welt vergeht, nur eins bleibt. Das Wort unseres ewigen Gottes. Jesaja 40, alles Fleisch ist Gras. Und all seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und das ergänze ich. Der, der diesem Wort glaubt, der bleibt ebenfalls in Ewigkeit. Aber wenn ich vorher nicht darüber nachgedacht habe, dass ich Fleisch bin, dass mein Leben nur wie Gras ist, für ganz kleinen Moment auf der Wiese, dann ist es weg. Dann werde ich auch gar keinen Zuflucht nehmen wollen zu dem wunderbaren Wort unseres Gottes. Und deshalb ruft Gott dir als erstes zu aus dieser Predigt. Du wirst bald sterben. Ein zweites, nicht minder hart und brutal, deine Mitmenschen werden bald sterben. Es steht ja nicht drin, du Menschenkind stirbst bald, sondern wir sterben. Lehre uns leben, dass wir sterben müssen. Erste Person Plural, nicht nur ich, sondern auch all die Menschen, die um uns herum sind. Das ist ein weiterer Aspekt. Wenn ich mir das klar mache, dass meine Frau und meine Tochter, meine Eltern, meine lieben Geschwister in der Gemeinde bald sterben, glauben Sie mir, dann gehe ich barmherziger mit denen um. Dann werde ich den Wert der Tage besser ermessen können, die uns geschenkt ist. Wenn ich weiß, jeder neue Tag ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein wunderbares Geschenk unseres Gottes. Heute sitzen Menschen hier, deren lieben Angehörigen im letzten Kirchenjahr verloren haben oder in den Jahren davor. Die wissen genau, wovon ich spreche. Was es heißt, dass ein lieber Mensch gegangen ist. Und wenn wir uns das immer wieder klar machen, dass dass unsere Mitmenschen, über die wir uns manchmal ärgern und dafür überhaupt böse sind, dass sie nur für kurze Zeit uns geschenkt sind und dass jede menschliche Bindung hier auf Erden sein Ende nimmt, früher oder später. Indem wir anders damit umgehen und wir andere Schwerpunkte setzen in unserem Leben. Aber ich will an diesem Punkt nicht darüber sprechen, was es heißt, hier auf Erden zusammen zu sein, irgendwann Abschied zu nehmen, sondern ich möchte auf diesen Punkt kommen, dass Menschen nicht nur einmal sterben, nämlich den biologischen Tod, sondern wenn sie Jesus nicht haben, dass sie dann noch ein zweites Mal sterben müssen, nämlich den ewigen Tod. Es ist schwer, schlimm und schmerzlich, einen geliebten Menschen hier auf Erden zu verlieren. Aber viel, viel schwerer, ungleich schlimmer und unendlich schmerzlicher ist es, einen Menschen für immer zu verlieren. Keiner von uns kann etwas dagegen tun, dass wir früher oder später in den Tod müssen. Nicht für uns und auch nicht für unsere Mitmenschen. Für den biologischen Tod kann uns kein Arzt, kein Theologe, niemand retten. Aber vor dem ewigen Tod, da können wir gerettet werden. Und darum geht es in der ganzen Bibel um Rettung vor dem ewigen Tod. Wir kennen die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Lukas 16. Nicht wo der arme Mann bettelt, der reiche Mann gibt ihm nichts und dann stirbt der Lazarus und auch der reiche Mann. Die werden beide dann emporgehoben. Der eine in die Hölle und der andere im Abrahams Schoß. Und das wird ja leider immer so missbraucht, dieses Gleichnis und so für soziale Gerechtigkeit zu sagen. Das ist ein Thema unserer Kirche. Wie geht es um soziale Gerechtigkeit? Wie geht es um ewigen Tod? Um ewige Verdammnis und um ewiges Leben? Denn das ist Kernpunkt dieses Gleichnisses, dass dann eine Diskussion entsteht zwischen dem reichen Mann und dem Lazarus und dem Abraham. Da sagt er, das, ich schicke den Lazarus rüber, dass er mir nur einen Tropfen Wasser auf die Zunge gibt, in meiner Pein, in der ich bin, weil der ist in der Hölle. Das wird ihm verwehrt. Und dann geht es richtig los. Dann sagt dieser reiche Mann, wir geben mir eine Bitte, schicke Lazarus runter zu meinen 5 Brüdern, die sind nämlich noch am Leben. Ich bin nicht mehr zu retten, aber schicke die zu meinen 5 Brüdern, damit er ihnen sagt, wie schlimm das ist. Das verwehrt Abraham wiederum. Dann sagt dieser reiche Mann, mach das, wenn einer von den Toten auferstehen würde, wie Lazarus, dann würden sie glauben. Dann sagt Abraham, wenn sie dem Wort Gottes nicht glauben, den Propheten, dann werden sie auch nicht einem glauben, der von den Toten aufersteht. Darum geht es im Kern dieser Geschichte, darum geht es im Kern des Evangeliums. Darum ist Gott Mensch geworden. Nicht, dass wir in 4 Wochen die Weihnachten feiern können und schöne Familienfeste haben. Dieser Gott ist Mensch geworden in Jesus Christus, damit alle die, die verloren sind, und die ewige Verdammnis müssen, gerettet werden, weil wir selber es nicht können. Das ist auch die einzige Existenzberechtigung dieser Kirche hier. Dass wir von hier aus, dass in diese verlorene Stadt hineinrufen, dass es Rettung angesichts des ewigen Todes, der ewigen Verdammnis gibt. Rettung in Jesus Christus. Und das müssen wir immer treuer und immer intensiver tun. Deshalb werden wir nächstes Jahr versuchen, in der Evangelisation das nochmal auf einen besonderen Weg zu tun. Aber das wird längst nicht das Einzige sein, sondern wir werden immer und immer wieder diese Rettungsbotschaft einrufen müssen, angesichts der Verlorenheit unserer Mitmenschen. Und wem das nicht gefällt oder meint, wir hätten auch andere Aufgaben, bitte, der möge sich noch einmal intensiv die Bibel durchlesen. Und ich bin es leid, ich sage das ganz deutlich, mich dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich Menschen einlade, nicht in die ewige, in der ewigen Verdammnis zu landen, sondern das ewige Leben zu haben. Meine Aufgabe als Hirte ist es, dem nachzugehen, was verloren ist. Lukas 15, das verlorene Schaf, 99 und vielleicht eins weg, dann läuft der Hirte dem Verlorenen hinterher. Und das ist unsere Aufgabe hier in St. Martini, zu helfen, dass Verlorene gerettet werden. Und das ist deine Aufgabe, denn deine Mitmenschen und dich herum, die werden bald sterben. Was willst du in der einzelnen Ewigkeit sagen, wenn du wiedergeboren bist und bist gerettet? Und viele, die wiedergeboren sind, die werden der ersten Auferstehung dabei sein. Wir sitzen bei der zweiten Auferstehung mit zu Gericht. Wir sitzen mit zu Gericht. Dann werden sie vor uns stehen. Mein Nachbar, den ich gut leiden konnte. Mein Kind, meine Enkeltochter, mein Arbeitskollege. Und wir stehen dann vor meinem Gericht. Ich weiß nicht, ob wir uns dann erkennen werden, ob wir dazu sagen werden, warum hast du mir nichts gesagt? Was soll ich denn dann sagen? Du, konnte ich leider nicht, also, es ist ja die Gemeinde, wollte das nicht, oder ich habe mich nicht getraut, ich fand anderes wichtiger, nicht also eine Stunde weniger arbeiten oder sonst irgendwas, soziale Gerechtigkeit, all diese Dinge. Das ist deine Aufgabe, den verlorenen Menschen das zu sagen, dass es Rettung in Jesus Christus gibt. Nehmen wir mal an, du hast einen Nachbarn, den du gut leiden kannst, also wo die Nachbarschaft richtig stimmt, nicht, wo man dann kennt, schickt dann auch richtig guten Nachbarn, der hilft euch, der kennt euch schon seit 20 Jahren. Und du kommst jetzt hier an so einem Novemberabend zu gegen 22 Uhr nach Hause und du fährst mit dir in die Garage und du siehst, sein Auto steht noch vor der Haustür und da brennt noch das Licht dran. Und das Radio läuft auch noch. Du siehst aber, da sind schon die Jalousien runter und du weißt, wenn der morgen noch auf die Arbeit fahren will, dann wird das Auto keinen Saft mehr in der Batterie haben. Ja, was willst du denn da machen? Da wirst du natürlich rübergehen, da wirst du an der Tür klingeln, wirst sagen, du kannst einfach mal dein Auto da und wollte ich dir nur sagen. Was sagt der Nachbar, Mensch, du bist ein toller Kerl. Stell dir mal vor, wenn du sagst, es ist mir egal, du gehst bei dir rein, legst dich schlafen und du siehst aber dann morgen, wenn der Ordnung ist, dann gehst du und sagst, das habe ich ja gestern Abend schon gesehen, aber ich weiß nicht, jetzt werde ich keine Lust, dir Bescheid zu sagen. Also dann kriegt die Nachbarschaft einen Knacks. Ihr würdet zu eurem Nachbarn hingehen, wenn deine Batterie leer ist. Ja, selbstverständlich, wir sind ja anständige Menschen. Bist du auch ein anständiger Christenmensch, der du gerettet bist? Auch mit dazu fragen willst, dass andere gerettet werden? Dein Nachbar, wenn er dir lieb und am Herzen ist, dann kannst du für den nichts Wichtigeres tun, als den einladen zu Jesus Christus. Ob dein Nachbar, wenn du ihm wegen des Autos Bescheid sagst, dann untergeht und das Auto dann nochmal mit dem Schlüssel aufschließt und das Licht ausmacht oder nicht, das ist nicht mehr dein Problem. Und genauso ist es beim Evangelium. Ob einer zum Glauben kommt und das Hilfsangebot Jesu annimmt, das können wir nicht machen, das muss jeder selber tun. Aber das Angebot im Namen Gottes zu unterbreiten, das ist unsere Pflicht und Schuldigkeit. Und das bist du zu rufen, angerufen zu tun an deinen Mitmenschen, die du kennst, die nicht wiedergeboren sind und die bald sterben werden. Und zwar nicht nur den biologischen Tod, sondern auch den ewigen Tod. Du wirst bald sterben, deine Mitmenschen werden bald sterben. Aber, liebe Brüder und Schwestern, es gibt Hilfe. Hilfe angesichts dieses Sterbens. Jesus Christus. Ich weiß nicht, ob Sie diesen berühmten Fragebogen aus der FAZ, aus der berühmten Frankfurter Zeitung, kennen, alle diesen Fragebogen, den alle möglichen berühmten Männer und Frauen vorgelegt bekommen. Es sind so 3 Dutzend Fragen. Sehr interessant zu lesen. Es gibt mittlerweile auch mehrere Bücher, wo diese Antworten zusammengestellt sind. Da werden intelligente Leute gefragt nach ihren Lieblingskomponisten, nach ihren Lieblingsgestalten in der Geschichte, nach den vermeintlich wichtigsten Personen der gegenwärtigen Zeitgeschichte, nach Lieblingstugenden und. Ganz viele interessante, tolle Antworten. Ich habe da viel gelernt, als ich das gelesen habe, zur Allgemeinbildung und habe mich für vieles interessiert, habe manches Buch gelesen auf Anregung dieser Frage. Aber bei einer Frage, ganz zum Ende des Fragebogens, habe ich mich immer wieder gewundert, was schlaue Leute für einen Riesenblödsinn sagen. Das ist nämlich eine Frage, die lautet, wie möchten Sie sterben? Und wir haben vorher so die Frage sehr differenziert waren, nicht ganz breit gefächert, haben da unisono fast Nummer 1 raus, so nach dem Motto, schnell, schmerzlos und aus dem vollen Leben heraus. Schnell, schmerzlos, aus dem vollen Leben heraus. Also was darauf ankommt, das ist schön und gut, kein Thema. Ich wünsche niemandem langes Leiden. Aber es gibt was viel Wichtigeres. Wenn die Medien Fragebogen geben würden, ich könnte nicht so viele Antworten sagen, nach dem Motto, wird sich vielleicht keiner interessieren. Aber an dem Punkt, wie wollen Sie sterben? Da hätte ich schon was zu sagen. Dann würde ich sagen, ich möchte sterben an der Hand meines Heilandes Jesus Christus und dem festen, unerschütterlichen Glauben an ihn. Das ist mir alles andere egal. Das ist allein wichtig, weil wenn ich das tue, ich zwar tot, muss ich nicht leiden, aber ich kriege ewiges Leben. Denn dieser Herr und Heiland hat mir und auch dir zugerufen, Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird immer mehr sterben. Es gibt Rettung. Und zwar nur eine Rettung in Jesus Christus. Und du darfst angesichts kannst. Gott ruft dich heute hier in diesen Gottesdienst. Das sind meine Worte, aber Gott ruft dich. Stehst du einst vor ihm und erzähl ihm dann nicht, dass ich gewusst, wenn ich das gewusst hätte. 21.11.2010 war ein Versuch dieses Gottes, dich zu ihm zu ziehen. Denn der hat dich lieb und der will nicht, dass du verloren gehst. Er ist in Jesus Christus für dich gestorben und er will die Ewigkeit mit dir verbringen. Und du musst nur dieses Hilfsangebot von Gott annehmen. Du darfst angesichts deines Sterbens Zuflucht nehmen bei Gott, bei unserem Herrn Jesus. So beginnt ja dieser Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht. Und egal, was kommt in dieser Welt und erst recht, was kommt im Sterben, wir, die wir Jesus haben, wir haben eine Zuflucht, bei der uns nichts passieren kann. Ich möchte diese Predigt schließen mit einer Geschichte, die für mich eine unglaubliche Predigt war, die mich bis zum heutigen Tag bewegt. In einer Gemeinde im Siegerland wurde ich von einer Familie Dubeck, kann man den Namen sagen, eigentlich gerufen zum Sterbebett der alten Oma. Die war schon über 90, immer knapp mit unserem Herrn Jesus gegangen. Nun war sie komatös, war nicht mehr ansprechbar. Die Ärzte hatten festgestellt, es wird keine 24 Stunden mehr dauern. Sie hatte mehrere Wochen kein Wort mehr gesagt und alle ihre Kinder, ihre Enkelkinder waren im Krankenzimmer versammelt. Und da standen wir da, ich bin da hineingekommen und habe erstmal mit den Kindern gesprochen, mit den Enkelkindern halt, weil die Frau war ja nicht ansprechbar, die machten Schnappatmung. Wir haben da gestanden und dann nach so 10 Minuten, nachdem wir so Allgemeines besprochen hatten, halt alles Mögliche und Wichtige, wollte ich dann noch einmal eine Andacht halten für und mit der Frau beten. Und dann habe ich begonnen, diese kleine Andacht mit dem Namen des Vaters, des Sohnes, und dann habe ich den Psalm 90 gelesen oder wollte ihn lesen. Dann habe ich gelesen: Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Und dann ist diese komatöse Frau, ohne dass sie Augen aufmacht, hat noch einmal zu sich gekommen. Hat die mit leiser, aber fester Stimme den ganzen Psalm auswendig aufgesagt, bis zu dem Vers 12. Und hat sie das mit geschlossenen Augen mir und ihren Kindern und den Enkeln zugerufen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf das wir klug werden. Da war eine, ich sag das mal, Heiligkeit und eine Fülle in diesem Krankenzimmer. Ich kann das kaum beschreiben. Das war so stark, wie ich niemals hätte diesen Psalm lesen können. So hatte diese sterbende Frau ein Zeugnis gegeben. Als wir danach das Vaterunser gebetet haben, hat sie kein Wort mit gebetet, obwohl sie es natürlich auch auswendig konnte. Und sie ist einige Stunden später gestorben. Aber für uns stand das noch einmal im Raum. Dieses Wort, dass wir darüber nachzudenken haben, dass wir sterben müssen, auf das wir klug waren. Man merkte bei dieser Frau, die das so zusprach, dass sie jetzt Abschied nahm. Abschied nahm an der Hand des Heilandes und Herrn, den sie geglaubt hat, der ihre Zuflucht war. Und da war ein solcher Trost bei den Menschen, die da waren. Das war unbeschreiblich. Das war eine Feier, anders kann man es nicht sagen. Einfach zu wissen, da geht jemand aus dieser Welt in die wunderbare Herrlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus. Da war keine Angst mehr vor dem Sterben, sondern da war nur Freude darüber. Weil diese Frau schon zu Lebzeiten über das Sterben nachgedacht hat und sich mit ihrem Leben und Sterben festgemacht hat. Unserem Herrn und Heiler. Und das wünsche ich dir für dein Sterben, dass du genauso eines Tages von dieser Welt gehen kannst, in der festen Gewissheit, dass dich der Herr Jesus fest an seiner Hand hält und dass dir nichts, aber auch gar nichts passieren kann, sondern dass du das Beste noch geschenkt bekommst bei ihm im himmlischen Jerusalem. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.